Zukunft gestalten. Ein Podcast, in dem es darum geht, wie Ideen groß werden und wie aus Problemen im Alltag von heute Produkte von morgen entstehen.
Heute sind wir bei Zukunft gestalten. Abseits der Piste. Heute ist nämlich Simon Rummhöller bei uns zu Gast und Simon hat seine Bachelorarbeit über Situationen auf dem Berg geschrieben. Da schneit's, da ist es irgendwie unübersichtlich und da müssen Menschen sich zurechtfinden. Und damit, Simon, schön, dass du heute bei uns bist. Hast du dich beschäftigt?
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Also ich habe mich explizit mit dem Thema Skitouren beschäftigt. Also eben nicht dieses im Sommer über den Berg laufen, sondern eben im Winter über den Berg laufen. Und man muss halt eben dazu sagen, dass Skitouren, also viele kennen halt das Thema Skifahren, wo man halt sich eben Skier an Fuß setzt und dann fährt man halt eben diesen Berg runter und hat dann eben unten die Bahn, wo man mit mal halt wieder hochfährt und das wiederholt man.
Klar markiert, wo es lang geht, genau, hier bitte entlang und genau, da wieder einsteigen.
Genau, und man muss sich eigentlich nicht viele Gedanken machen und machen sich eigentlich auch niemand, weil es passiert ja eigentlich auch nichts mehr. Klar, man Kreuzbandriss oder so, aber man muss sich eigentlich keine Gedanken machen. Und dieses Skitouren, das kommt, ist eigentlich viel, viel älter als das Skifahren an sich. Und das kommt eigentlich aus der Zeit vor dem touristischen Skifahren, so wie man es kennt, weil Leute einfach beschlossen haben, aus Gründen, kann sein, man musste irgendwo hin, aber auch eben auch aus sportlichen Gründen, Berge zu besteigen mit Skiern halt im Winter, weil man das halt im Sommer kennt man das ja, Wandern ist auch mittlerweile relativ populär und damals war das halt eben das Ding, weil es gab halt keine Bahnen, sondern man musste halt eben, wenn man in dieses verlassene Tal rein wollte, musste man halt eben sich Skier anschnallen und dann gibt es halt eben einige Unterschiede zwischen diesem herkömmlichen Skifahren und diesem Skitourengehen, weil die Skipisten, so wie man sie kennt, die sind halt extrem stark kontrolliert und überwacht und da gibt es Geodaten, die analysiert werden, wo geschaut wird, ist das sicher oder ist das nicht sicher, gehen da Lawinen ab oder gehen da nicht Lawinen ab, kann ich da Menschen drauf lassen, ohne dass sie wissen, was sie da tun und das ist beim normalen Skifahren ist das so, aber beim Skitourengehen ist es eben nicht so und in den letzten 30 Jahren ist es eigentlich auch durch Corona tatsächlich, haben einfach immer mehr Menschen angefangen, dieses Thema Skitouren wieder aufzunehmen. Einfach, ich glaube, auch aus so einer intrinsischen Motivation, so ein bisschen abzuschalten, Digital Detox, ich will irgendwie alleine sein mit der Natur und laufe dann eben halt Strecken, die halt nicht Skipiste sind. Mhm. Bewusst quasi, um halt eben ein Erlebnis zu haben, was ich halt sonst nicht habe. Und was dazu kommt, ist halt eben, dass dann halt relativ viele Faktoren auf einmal wichtig werden, die nicht wichtig sind, wenn man auf Skiern einfach den Berg runterfährt.
Zum Beispiel sich gut zu orientieren und da hast du, glaube ich, mit deiner Bachelorarbeit ja angesetzt und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert natürlich zuerst einmal, wie hast du das recherchiert?
Also ich bin selber Skilehrer, ich habe meine Skilehrerausbildung gemacht, allerdings gibt es da auch nochmal einen Unterschied, also Skilehrer beschäftigt sich nur mit der Piste. Und es gibt den Skiführer, das ist derjenige, der da eben ins offene Gelände darf. Also das ist eine weiterführende Ausbildung, die ist relativ lang und intensiv, aber man kriegt quasi in der Ausbildung zum Skilehrer, die ich genossen habe, kriegt man auch schon so Sachen auf den Weg gegeben. So hauptsächlich eigentlich, ihr dürft mit euren Leuten nicht abseits der Piste fahren, weil dann ist es ganz, ganz gefährlich. Aber halt auch eben Themen wie Lawinenkunde. Und ich bin selber leidenschaftlicher Skifahrer, mehr oder weniger auch leidenschaftlicher Skitourer, wobei das in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen hat, aus zeitlichen Gründen. Und eben gerade, weil es mich so interessiert und weil ich auch selber sehr stark mit dieser Situation halt auch konfrontiert bin, dass ich halt eben durch die Wälder und Wiesen halt eben laufe im Sommer und dann eben im Winter halt mit Skiern dadurch laufe auch, kriegt man natürlich sehr bewusst diese Gefahren eben mit. Und was ich auch spannend finde, ist, dass eigentlich jeder, der Skitouren geht, wirklich intensiv und Freunde hat, die das gehen, hat eigentlich jeder jemanden schon verloren bei diesem Thema Skitouren gehen. Was ich sehr krass finde für eine Sportart. Das kennt
fällt
man nicht
gerade in die Kategorie gute Idee irgendwie, oder?
Ja, und trotzdem machen das die Leute. Und trotzdem machen das die Leute halt immer mehr. Das ist halt irgendwie so ein bisschen die Krux an der Sache. Und da gibt es dann halt eben sehr viele Faktoren, die halt eben mitspielen, dass man es halt trotzdem macht, weil man denkt dann sich dann immer so, ja, ich bin ja nicht so blöd. Ich mach das ja nicht.
Das klingt nach einem Problem und damit für uns nach einem Potenzial. Vielleicht kannst du was über deine Recherche erzählen müssen.
Genau, ja, klar. Also es klingt nach sehr vielen Potenzialen tatsächlich, weil wenn man sich wirklich intensiv mit dem Thema Skitouring auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass alle Lösungen, die existieren, und das sind auch die, die eigentlich empfohlen werden, also es gibt Es gibt jetzt keinen Guide, wie man sich ausrüsten muss, aber es gibt so eine allgemeine Empfehlung, nämlich, dass man eben dieses LVS-Gerät, also Lawinenverschüttungssuchgerät und eine Schaufel und so eine Sonde mitnehmen soll. Dieses ist so das Marktdominierende. Aber alle diese Lösungen sind nur für den Fall, dass etwas passiert ist. Und letztendlich zeigen eigentlich alle Statistiken, dass nichts passieren darf. Weil wenn etwas passiert, dann ist es oft halt tödlich.
Trotz Equipment.
Klar. Also, weil man muss halt eben sehr gut wissen, wie man mit diesem Equipment umgeht. Und man muss natürlich auch vor Ort sein. Also oft ist es halt eben so, man ist halt im hochalpinen Raum unterwegs. Und da ist halt niemand anders außer man selber. Deswegen macht man das ja irgendwie auch, weil man das halt irgendwie cool findet. Aber das ist halt auch das Problem. Weil wenn denn man in die Lawine kommt, das kann man vielleicht auch sagen, hat man 15 Minuten Zeit, diese Person auszugraben. Sonst hat diese Person noch eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 50%.
Wow.
Und dann geht es quasi sukzessive runter auf, ich glaube, 15% oder 20% nach einer Stunde. Mhm. Und nach 55 Minuten treffen meistens die Erstretter ein mit der Hundestaffel. Also bis dahin sind die meisten Menschen quasi schon erstickt.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Rettung schneller rufen gar keine Möglichkeit eigentlich ist. Die machen nur so schnell es geht, sondern eher Prävention, dass man nicht in die Lawine kommt vielleicht.
Genau, das ist halt eben das, was ich mich halt auch gefragt habe eigentlich. Letztendlich geht es halt eben darum, nicht in die Lawine zu kommen. Und wenn man in die Lawine kommt, natürlich so schnell es geht, jemanden zu benachrichtigen. Auch darüber zu benachrichtigen, wo man sich genau findet. Und das ist natürlich auch ein Problem, Netz zu haben. Mhm. Weil oft ist es halt so, ich meine, du kennst das ja auch, wir fahren einmal im Jahr irgendwie Skifahren. Wenn man oben auf der Hütte ist, dann wird es schon schwierig. Und wenn man einmal auch in der Bergkuppe drin ist, dann hat man kein Netz mehr mit dem Handy. Und dann hilft es auch nicht, dass man Hilfe rufen will, wenn man das funktioniert nicht. Also ein gutes Beispiel, mein Kompagnon aus der Arbeit, dessen Frau hatte sich ein Kreuzband gerissen und die mussten quasi 2 Stunden den Berg abfahren mit ihr zusammen, um quasi den Heli rufen zu können, weil sie halt in einem Tal waren, wo halt kein Netz ist. Also selbst in dem Falle, dass was passiert, dann ist man quasi immer noch auf sich alleine gestellt und man kann auch irgendwie nicht so richtig Hilfe rufen. Es ist auch eine unfassbare Stresssituation, letztendlich auch, weil man halt eben weiß, was es bedeutet, in eine Lawine zu kommen. Man muss halt eben eigentlich alles tun, um es halt zu vermeiden. Mhm. Das ist so das, was so die Krux eigentlich war von meiner Recherche. Und letztendlich gibt es da halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man halt eben nutzen kann.
Da sind wir gespannt. Wir fragen immer gerne nach den Potenzialen. Welche Potenziale hast du als die wichtigsten gesehen?
Also das wichtigste Potenzial ist letztendlich eigentlich das Teilen von Informationen. Weil es gibt viele Faktoren, die beeinflussen, wann und ob eine Lawine abgeht. Die sind sehr, sehr, sehr diffus und sehr, sehr schwierig zu greifen. Und mittlerweile ist es so, dass es dieses Lawinenbulletin gibt, also diese Lawinenwarnstufen, die einem das quasi schon so ein bisschen vorgeben, aber nur für eine gesamte Region. Die sind von 1 bis 5. Die sind allerdings nicht linear von 1 bis 5, sondern das ist ein exponentieller Anstieg. Das weiß auch niemand so gefühlt. Also auch die Experten, die
gefragt
haben.
Das klingt sehr linear, wenn es von 1 bis 5 geht.
Aber eine 3 ist viel schlimmer als eine 2. Und eine 4 ist noch viel, viel schlimmer als eine 3. Und bei einer 3 sollte man eigentlich schon nicht mehr gehen. Bei einer 3 passieren aber die meisten Unfälle, weil die meisten Leute sich denken, ist ja Mittelmaß. Genau. Also das ist, also diese Aufklärung alleine, das schon zu wissen, ist halt extrem wichtig.
Riesenpotenzial.
Und dann gibt es halt eben das Thema Bauchgefühl, ist halt ein ganz, ganz entscheidendes. Also auch in der Ausbildung war das so, dass da halt Skiführer auch da waren, die letztendlich eigentlich gesagt haben, wenn es darum geht zu entscheiden, ob ich jetzt diese Tour gehe mit meinen Menschen oder nicht, dann mache ich das immer aus dem Bauch heraus. Und das machen sie halt eben, weil sie das halt sehr, sehr lange machen und halt ein Gespür haben für den Hang. Aber das hilft mir als Einsteiger ja überhaupt nicht, weil ich davon nicht profitieren kann. Ich kann halt entweder mit dieser Person gehen und darauf hoffen, dass sie ein gutes Bauchgefühl hat, oder ich muss halt selber auf mein Bauchgefühl hören. Und das ist halt, also ich weiß nicht, aus anderen Situationen, man sollte halt schon wissen, was man tut. Gerade bei solchen Sachen, die halt letal enden können.
Es ist auch ein aktuelles Problem, oder?
Es ist ein aktuelles Problem, für die es halt eigentlich keine richtige Lösung gibt. Also es gibt das 3x3 von Werner Munter, nennt sich das. Das ist so ein Leitfaden, wie man Skitouren plant, durchsetzt und im Einzelfall am Einzelhang Entscheidungen trifft. Aber natürlich ja auch nur auf der Basis von dem eigenen Empfinden. Deswegen muss man da schon irgendwie schauen, dass man das halt in irgendeiner Weise digitalisiert und halt auch eben besser darstellt und halt auch zur Verfügung stellt. Weil letztendlich ist es halt selber sogar so, dass die Menschen, die sehr erfahren sind in dem, was sie tun und auch sehr lange das machen, trotzdem noch in den Lawinen umkommen. Das heißt, es ist nicht mal so, dass man sagt, je erfahrener ich in dem Business bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht in die Lawine komme, sondern es ist tatsächlich sogar andersrum, weil ich dadurch bereit bin, größere Risiken einzugehen. Mhm. Und auf einmal der Hang, in den ich 30 Jahre lang reingelaufen ist, der Hang ist, der jetzt abrutscht. Und ich verstehe nicht genau, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum. Das heißt, da muss man halt eben schauen, wie kriegt man eigentlich diese Informationen, die da sind, so aufbereitet, dass jemand, der das nicht weiß, das halt irgendwie nutzen kann.
Oder jemand, der denkt, er wüsste es.
Genau, oder jemand, der denkt, er wüsste es. Und zwar in verschiedenen Stadien der Tour. Also sowohl in der Planung, es geht immer viel auch um Planung, also wo laufe ich lang, wann laufe ich da, zu welcher Jahreszeit laufe ich, welchen Hang nutze ich jetzt den rechten oder den linken Hang. Hangneigung ist auch extrem entscheidend. Also du merkst schon, es gibt ganz, 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 ganz viele Faktoren und es ist halt overwhelming für jemanden, der halt gerade anfängt. Und wie kriegt man das halt irgendwie verdichtet, so dass man da halt irgendwie was mitmachen kann. Aber halt auch in der Tour. Also da gibt es halt ganz, ganz viele Punkte und ich könnte da auch noch stundenlang dran forschen und auch weiterentwickeln. Aber letztendlich ist das halt das größte Potenzial eigentlich. Und da gibt es halt nichts.
Du hast ja in deiner Bachelorarbeit auch Menschen interviewt. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
Genau, also ich habe dankbarerweise auch viele Menschen, die ich kenne aus Österreich, dadurch, dass ich immer da war und da bin und auch da gearbeitet habe als Skilehrer, die ich interviewen konnte, die schon sehr, sehr lange in diesen Regionen unterwegs sind, teilweise seitdem sie klein sind, also seit 30, 40, manchmal sogar 70 Jahren Touren gehen. Und viele der Menschen, die eben da sind und das halt machen, haben aber trotzdem immer noch kein Gefühl so richtig dafür, wo sie lang gehen, wenn sie den Tour planen. Sondern für die ist eine Planung immer, ja, wir gehen heute auf die Spitze und dann ergibt sich das schon irgendwie. Und dann läuft man da halt eben hoch. Und man nimmt aber unter Umständen halt auch immer den gleichen Weg, weil den kennt man ja schon. Aber das ist halt eben das Gefährliche an der Sache. Man sollte sich halt eben nicht auf das verlassen, was man schon hat, sondern immer situativ entscheidend, ist das jetzt die richtige Variante oder eben nicht. Und auch die sind eigentlich, teilweise gehen die ja sogar ohne Lawinensuchgerät. Das finde ich auch, das ist so ein bisschen alte Schule, glaube ich. Das sind wie die Menschen, die sich im Auto nicht anschnallen wollen.
Ja.
Weil man ja früher auch nicht gemacht. Ja. Und lebt ja immer noch. Aber selbst die nutzen eigentlich selbst das Wenige, was da ist, gar nicht so, wie man es nutzen könnte. Und setzen sich dementsprechend halt noch größeren Gefahren aus, sehen das aber selber gar nicht. Und das ist auch vielleicht auch so eine Erkenntnis aus der Thesis, weil du kein Feedback bekommst. Also selbst wenn du dich der größten Gefahr aussetzt, passiert sehr oft nichts. Und wir Menschen sind sehr schlecht darin, Situationen einzuschätzen, wo wir kein oder wenig Feedback kriegen.
Insbesondere, wenn wir sie häufig machen, es geht nichts schief.
Genau.
Dann zu sehen, das ist gefährlich, ist natürlich extrem.
Aber wenn ich jetzt über eine Platte laufe, über eine Metallplatte laufe, die eingeeist ist, und ich laufe da drüber und ich komme ins Rutschen, dann kriege ich ja ein Instant Feedback, aha, vielleicht sollte ich da nicht drüber laufen. Dieses Rutschen, wenn man das so als Analogie nimmt, das gibt es nicht im Skitouren. Entweder es passiert oder es passiert nicht. Und wenn es passiert, ist es halt zu spät. Und deswegen kann ich halt 10-mal diesen Hang hochlaufen, obwohl ich es nicht sollte, weil 10-mal nichts passiert. Und beim 11. Mal werde ich halt verschüttet. Das halt, also, und selbst diese Menschen, die halt eine extrem hohe Expertise hat, wo man erwarten würde, dass sie sich halt stärker damit auseinandersetzen, selbst die machen es nicht. Und es wird einfach hingenommen als Gott gegeben, so ein bisschen.
Ja, das klingt, als wäre da eine ganze Portion Selbstfehleinschätzung dabei und gefährliche Gewohnheit und ähnliche Dinge. Wie bist du da rangegangen?
Ja, also ich habe mehrere Punkte eigentlich versucht anzugehen und was ich halt sehr schön fand, war, dass man halt auf diesen Touren schon etwas dabei hat, was einem hilft, was technisch logischer, naja, was halt technisch ist, und eben dieses LVS-Gerät, also dieses lawinenverschütteten Suchgerät, was die meisten Menschen dabei haben, das hat schon Display, das hat schon Antennen, das hat eine Platine, das heißt, das ist schon in irgendeiner Weise intelligent und man kann eben da anknüpfen, das halt eben nutzen und verbessern. Und dann war halt eben nur die Frage, wie kriegt man das halt eben hin? Und ich hatte eine sehr, sehr schöne Analogie-Idee irgendwann ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Pieper, den man im Auto mit hat, wo man draufdrücken kann, wenn man etwas gesehen hat, also eine Baustelle, einen Unfall, einen Stau.
Kennst du das? Kenn ich nicht, nee.
Also es gibt, oder Blitzerwarner.
Ja, als App gibt es das irgendwie, ne?
Genau, das gibt es als App, aber es gibt mittlerweile auch so einen Knopf, da kann man, dann liegt dann einfach dabei, der piept auch, wenn da ein Blitzer kommt. Ich weiß nicht, ob das so legal ist oder nicht, den kann man auf jeden Fall kaufen. Und wenn man etwas gesehen hat, was noch nicht wo es noch nicht quasi piept, dann kann man das reporten.
Okay. Ah, ja.
Und das funktioniert über eine Schwarmintelligenz. Das heißt, du reportest und wenn eine bestimmte Anzahl an Reports reingekommen sind, dann wird das quasi in das System aufgenommen und halt als Feedback den anderen NutzerInnen, die halt vorbeifahren, wieder gespiegelt. Oder man kennt das zum Beispiel von Google Maps, das ja auch genauso funktioniert. Also wenn eine möglichst große Anzahl an Handys sehr langsam über die Autobahn fährt, dann weiß Google Maps, okay, das ist ein Stau und dann wird das quasi reported und wieder zurückgegangen.
Ohne dass ein Mitarbeiter von Google
sitzt. Ja. Und letztendlich war es eben genau das, dass ich halt versucht habe, hey, wieso kann man diese Reporting- und Feedback-Funktion, die man ja schon von woanders kennt, die ja relativ einfach ist, nicht auch in diesem Bereich quasi übernehmen. Und habe dann eben quasi dieses Gerät ergänzt um diese Markierfunktion, wo ich während der Tour Sachen markieren kann, die mir auffallen. Also die sind mit dem GPS-Locker quasi Logger versehen, wo ich, wenn ich einen Fischmaul zum Beispiel sehe, das ist ein sehr bekanntes Phänomen in den Bergen, Fischmaul, das sieht
aus. Das musst du erklären.
Genau, das wollte ich jetzt auch erklären. Wenn man jetzt die Schneedecke sieht, dann ist sie ja oft geschlossen. Und es gibt teilweise, das seht ihr so in den Ostern rum oder wenn es eine warme Periode gibt, dass sich dieser Schnee so öffnet wie so ein V.
Ah,
und so Risse kriegt. Genau, so Risse. Und das nennt sich Fischmaul, weil das ein bisschen aussieht wie ein Fischmaul. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr guter Indikator von einer Schwachschicht. Das heißt, von einer schwachen Schneedecke, die nur noch eine sehr kleine Einwirkung braucht von außen, um komplett abzurutschen. Und die entsteht aber nicht zufällig, sondern die besteht an bestimmten Stellen. Und gerade sowas ist halt extrem interessant, wenn man da halt weiß, okay, da sind halt Fischmäuler, die entstehen halt im Frühjahr, dann sollte ich vielleicht im nächsten Frühjahr die Leute, die da langgehen, darüber informieren, hey, da würde ich jetzt nicht langlaufen. Mhm. Gerade wenn es halt darum geht, meine Tour zu planen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine topografische Karte habe, dann sehe ich zwar Höhenunterschiede, aber ich sehe ja gar nicht, wo ich da langlaufe jetzt im Ende.
Und auch keine zeitliche Dimension. Was ist hier vor einem halben oder ganzen Jahr gewesen? Mhm.
Und was halt eben auch interessant sein kann, sind halt auch Lawinenabgänge. Also Lawinenabgänge sieht man ja, das liegt ja dann einfach darum. Das kann ich ja auch markieren, weiß halt, okay, aha, der Südhang ist abgegangen, der Nordhang aber noch nicht. Vielleicht laufe ich eher den Nordhang hoch. Wenn ich beim nächsten Mal gehe und da ist keine Lawine, sollte man eventuell eher zum gleichen Zeitpunkt bei den gleichen Temperaturen in den Nordhang gehen als den Südhang. Mhm. Ne, man muss dann schauen, man sollte nicht immer repetitiv die gleiche Tour gehen, aber es sind halt Indikatoren, die halt extrem wichtig sind, die halt beobachtet werden, die aber temporär, weil es ja Wasser ist, auch sehr schnell wieder verschwinden können, von denen aber alle profitieren. Das sind halt sehr, sehr einfache Sachen. Oder Sachen wie hier war eine Eisschicht oder hier bin ich abgerutscht. Das können aber auch so Sachen sein wie Untergründe. Das heißt, hier ist ein Flussverlauf oder hier ist eine Wiese drunter. Eine Wiese hat eine viel schwächere Haftung am Schnee, als es ein Geröllfeld zum Beispiel hätte. Mhm. Kann man sich ja denken. Ne? Also Wiese rutscht, wenn das da taut oder dann Fluss durchläuft, dann rutscht das halt eben da weg. Also eben genau diese Markierfunktion zu nutzen und sie halt anderen Menschen zur Verfügung zu stellen.
Ja, das ist schon mal ein Mega-Konzept, glaube ich. Ne? Alte Informationen und aktuelle Informationen zusammenzutragen in so eine Art Prognose von unsichtbaren Dingen, die ich ja wissen will, aber nicht sehen kann. Ich glaube, du hast dich auch mit dem Thema GPS noch weiter beschäftigt.
Genau, wenn man sich das LVS-Gerät nochmal anschaut, dann weiß man, oder wenn man sich die Funktionsweise des LVS-Geräts anschaut, dann weiß man, dass dieses LVS-Gerät mit 3 Antennen funktioniert. Das heißt, die Antennen sind unterschiedlich angeordnet im Gerät und die senden elliptische Wellen aus. Und wenn ich jetzt ein zweites Gerät habe, das im Umkreis von etwa 30 bis 50 Metern ist, was auch eine Welle ausschnitt und die sich schneiden, dann weiß ich quasi, aha, ich kann quasi die andere Ellipse abgehen und sobald ich an einen Punkt komme, wo dann die zweite Ellipse anfängt, die anders gerichtet ist, weiß ich, okay, hier muss ich graben. Und das hier muss ich graben ist allerdings 3x3 Meter, also das ist auch nicht so einfach und vielleicht auch Fun Fact, das fand ich auch immer, habe ich auch nicht gewusst, um einen halben Meter Lawinenschnee zu bewegen, muss man eine halbe Tonne schaufeln. Mm. Weil Lawinenschnee so schwer und so verdichtet ist, dass es schon wichtig ist, auch genau zu wissen, wo liegt diese Person. Und zwar nicht in 3x3, sondern sehr genau. Dafür hat man diese Sonne, das ist eigentlich ein Stab, mit dem stochert man so lange, bis man etwas trifft, was sich nicht nach Schnee anfühlt, sondern nach Mensch. Tatsächlich ist das ein bisschen barbarisch, aber es ist so. Und dann fängt man eben an zu graben. Und was aber eben cool ist, dadurch, dass man halt diese sehr, sehr starken Antennen hat, die müssen halt sehr stark sein, weil Wasser isoliert Funkwellen, das heißt, die müssen halt schon sehr stark sein, kann man die halt auch für GPS nutzen. Weil GPS-Tracking, das ist halt nur eine Frequenz letztendlich, die ich einstellen muss in das Gerät. Und ich muss eigentlich nur es schaffen, eine Antenne so weit aus dem Gerät rauszusetzen, dass sie eben in der Lage ist, das halt eben zu senden und auch zu empfangen in dieser Frequenz. Das heißt, ich muss halt technologisch eigentlich gar nichts ändern, sondern ich kann die, das ist halt eben das Schöne auch an diesem Konzept, ich kann halt das Bestehende nutzen und muss es nur um ein, zwei Tweaks eigentlich erweitern.
Und auf Empfang schalten statt
und
Sendung.
Genau, ja. Und habe auf einmal halt eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten, die halt dieses in Anführungszeichen dumme Gerät halt noch kann, weil ich es sowieso dabei habe. Und weil es halt für diesen Einsatzzweck extrem gut schon gestaltet ist. Also es ist wasserdicht, es hält irgendwie lange, also bis zu 500 Stunden kann man eben mit diesem Ding halt durch die Pampa laufen, ohne dass das halt eben ausgeht und kann das halt eben nutzen und muss mir halt nicht noch ein Gerät mitnehmen. Oder muss halt nicht das Smartphone nehmen, weil das Smartphone ist halt unnutzbar in diesen Bereichen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber wenn ihr mit kalten Fingern auf dem Display versucht, was zu machen, das funktioniert nicht, weil das nicht leitet oder weil das Display einfriert.
Und, katastrophal und super, wenn du ein Rugged-Gerät gestalten kannst, was Menschen schon kennen und sowieso dabei haben.
Genau.
Und dann diese schlauen neuen Funktionen hat.
Genau, und das ist halt irgendwie ein bisschen Win-Win. Also ich muss es halt letztendlich nur ein bisschen smarter machen und habe auf einmal eine krasse Prävention, also ein Riesenfeld an Präventionsmaßnahmen, die ich halt eben schaffen kann. Und über diese GPS-Punkte kann ich mir dann halt eben in einer um da nochmal zurückzukommen, kann ich mir dann halt eben in einer digitalen Karte vorher planerisch, wie man das vielleicht von Komoot oder von Strava oder so kennt, für Bergsteigen, kann mir dann halt eben diese Punkte setzen, anschauen, gucken, was da war. Ich kann es nachtragen. Hey, da habe ich irgendwie das und das gesehen. Kann es hochladen und halt eben online zur Verfügung stellen. Weil das, was es schon gibt, das muss ich dazu sagen, es gibt schon Online-Touren. Das heißt, ich kann quasi Touren, die Menschen gemacht haben mit dem GPS-Tracker, kann ich nachgehen. Aber das ist halt dann, ich gehe dann halt die Tour nach, da ist halt keine Information zu der Tour. Manchmal hat man dann Blogs, wenn man da so sehr geekig unterwegs ist, dann schreiben da Leute irgendwie seitenlange Erfahrungsberichte.
Mit aber teilweise Informationen, die nicht mehr up-to-date sind. Weil,
genau.
Ne, einmal oder die Sonne draufgeschienen halt und schon genau, anders.
Die aber auch super krass aufs Bauchgefühl abzählen. Ne? Also ich habe mich da so und so gefühlt, deswegen bin ich so und so lang gegangen. Glaube ich diesem Menschen jetzt oder glaube ich dem Menschen jetzt nicht? Ich kenne ihn nicht. Der heißt irgendwie anonymer Skitourengeher 2000XX. So, das kann ja irgendjemand sein, der irgendetwas geschrieben hat. Und es ist natürlich auch nicht sehr zugänglich für die meisten Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie denke, ach, ich fahre heute mal nicht Ski, ich laufe mal jetzt mal den Berg hoch und ich leihe mir irgendwie bei meinem Skiausstatter, leihe ich mir das Equipment, dann werde ich wahrscheinlich nicht anfangen, in Blogs wild rumzusuchen. Also das ist auch so das Ding, die meisten Leute planen, glaube ich, eine halbe Stunde ihre Tour. So, da geht es halt eher darum, wo laufe ich lang und nicht, was sind die Gefahren und so. Und wenn das Gerät es dann halt eben schafft, in den entscheidenden Situationen von alleine eben diese Warnton abzuspielen und ich kann mir dann eben anschauen, ah, okay, hier ist jetzt der Punkt, wo die Lawine abgegangen ist, ich treffe die Entscheidung, ich gehe vielleicht doch da lang. Dann ist es halt viel intuitiver.
Ist ein Thema auch das, was man, glaube ich, Survivor Bias nennt. Also bei Startups hören wir immer von super erfolgreichen Startups. Aber das liegt daran, dass wir nur von denen hören, die überlebt haben. Alle, die vor die Wand gefahren sind, die hören wir ja gar nicht. Deswegen denkt man, die sind so wahnsinnig erfolgreich. Ist es da auch ein Thema, dass, wenn was schief geht, hören wir nichts davon?
Wahrscheinlich nicht, nee. Also das kann ich leider nicht so pauschal beantworten.
Gibt es sehr viele Tote?
Es ist so, dass ich, also es sind nicht viele Tote, aber dafür, dass es eine Sportart ist, sind es erstaunlich viele. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, ist eigentlich egal, wen man fragt, der sich mit dem Thema Skitouren auseinandersetzt, kennt auf jeden Fall irgendwie einen entfernten Bekannten oder Verwandten, der entweder verunfallt oder halt auch gestorben ist, leider. Und es ist offensichtlich so, dass in den letzten 6 Jahren alleine in Österreich 622 Menschen verunfallt sind und davon sind 110 Menschen gestorben. Krass. Das ist jetzt keine super, super große Zahl, aber wie gesagt, wir reden hier von einer Sportart.
Ja, die machen das ja freiwillig.
Die machen das, genau, die machen das freiwillig und nicht mit dem, also es ist ja kein suizidaler Gedanke, sondern man will halt irgendwie ein Erlebnis haben und man will bei sich selbst sein, irgendwie, man möchte die Natur erleben und man geht ja nicht davon aus, dass man irgendwie verunfallt und stirbt. Also, ja. Auf jeden Fall nicht, ne. Und von den Menschen hört man halt mal ab und zu, um deine Frage zu beantworten, man ab und zu in den Nachrichten kriegt man das dann wieder mit, irgendwie Lawinenabgang, 2 Tote, 3 Tote. Aber da ist es dann halt eben wieder genau dieses Risikobereitschaft und persönliches Feedback. Es ist ja nicht, ich bin ja nicht davon betroffen. Es war ja nicht mein Unfall. Irgendwer
ist halt, ich wäre schlauer.
Ich wäre schlauer. Und das ist halt eben der fatale Fehler, weil man halt eben nie dieses Feedback bekommt. Auch diese Menschen, die verunfallt sind, also ich kenne 1, 2 Situationen, wo ich mir denken würde, okay, Da wäre ich zu 1.000.000% nicht runtergefallen. Das war einfach nur sehr, 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 sehr dumm. Aber das ist die Minderheit. Die meisten Unfälle passieren an ganz normalen Hängen. Einfach, weil man unglücklich zu spät losgelaufen ist oder eben unglücklich mit zu vielen Leuten den Hang abgefahren ist oder einfach nur Pech gehabt hat. Aber das ist halt eben dieses eine Mal, was halt dann eben dieses eine Feedback, was es ergibt. Und ganz oft ist es halt dann eben nicht passiert. Und dann hat man eben dieses Feedback nicht.
Gut, dass du Safe entwickelt hast. Jetzt fragen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, wie sieht das Ding aus? Wir sind ja hier im Podcast und können ihn nicht sehen.
Ja, sehr gut. Man kann es sich natürlich online anschauen auf uvit.de.
Richtig.
Und für die Leute, die jetzt schon sehr gespannt sind und nicht warten können, ist es eben so, dass man sich das vorstellen muss, ein bisschen wie ein Walkie-Talkie, aber in modern. Also man hat eben diese, man braucht eben diese eine große Antenne, um halt eben dieses GPS senden und empfangen halt eben zu haben. Mit einem sehr reduzierten Display und eigentlich nur 4 Knöpfen. Weil Touch funktioniert nicht mit Handschuhen.
Undenkbar, absolut.
Undenkbar, genau.
Klar.
Und ich habe ja vorhin da schon von gesprochen, das sind halt extreme, wenn etwas passiert, sind es extreme Stresssituationen. Das heißt, ich habe halt eben versucht, das Thema Stresssituation und Antwort auf diese Stresssituation zu entkoppeln von dem Thema, ich möchte mich vorbereiten und ich möchte diese Markierfunktion nutzen und ich habe irgendwie Zeit, mich mit dem Gerät auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe eben auf dem Displayfläche habe ich halt eben diese Knöpfe, die sich mit diesem Interface beschäftigen, eben Markierfunktion, Tourplanung, aber auch Tour starten. Also GPS ermöglicht mir ja auch sowas wie eine Art Navi zu machen. Das heißt, ich bin auf einmal nicht mehr verloren in der Welt, in der ich mich umgebe, sondern ich weiß auf jeden Fall, ich muss weiß, in welche Richtung ich gehen will. Auch zum Thema vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs ins Thema Whiteout. Ich weiß nicht, ob das, kennst du das?
Ich habe eine Vorstellung im Kopf, ich sehe nur noch weiß. Schnee, Schnee, Schnee. Vielleicht genau, Sonne
also,
und Schnee.
Genau, das ist so das Typische. Also ich weiß nicht, ob das alle schon mal kennen, aber man hat ja das Problem, dass ab 1500 Metern ungefähr ist ja die Baumgrenze und die meisten Skitouren und die meisten Skigebiete liegen ja über dieser Baumgrenze. Das heißt, ich habe sowieso im offenen Gelände oder im Skigebiet habe ich dann noch meine Bahnen und meine Pistenmarkierung, aber außerhalb davon habe ich halt eigentlich sehr, sehr wenig Punkte, an denen ich mich orientieren kann. Und man hat halt eben immer wieder das Problem, dass man halt entweder Schneestürme hat, aber es reicht auch schon eine Wolke, die halt einfach hochzieht aus dem Tal oder eine Nebelfront, die halt auf einmal aufzieht und man sieht halt wirklich nur noch weiß. Und das nur noch weiß bedeutet, ich weiß auch gar nicht mehr, wo es runtergeht, weil es teilweise halt so wenig Sicht ist.
Ja.
Und da ist es halt eben schön, wenn man halt sowas wie eine Navigation hat, weil GPS ist das egal, ob das jetzt irgendwie nebelig ist oder nicht, die mir halt auch anzeigen kann, und das ist halt auch, ich habe das die Bring-Me-Home-Taste genannt, wo ich halt draufdrücken kann, die mich halt zum Tour-Anfang quasi zurückführt, um halt eben nach Hause zu kommen, auf jeden Fall, den Weg, den ich schon gegangen bin. Aber dieses Interface ist quasi eben auf dem Display drauf und das interagiert auch mit dem Display. Und für alles andere, und das sind halt letztendlich eigentlich nur 2 Funktionen, die das LVS-Gerät sowieso hat, nämlich suchen und gefunden werden, da gibt es halt eben nochmal einen Knopf an der Seite, wobei es da so ist, das Gerät ist immer im gefunden werden Modus quasi, automatisch, das sendet immer und das schaltet sich auch immer wieder da rein. Das ist einfach State of the Art, weil man da braucht man keinen Knopf für, es ist einfach wichtig, dass man gefunden wird. Und in einem Ernstfall habe ich eben diesen einen Knopf an der Seite, da drücke ich drauf, dann kann ich jemanden damit finden. Dann schaltet es quasi um und sucht nach diesen elliptischen Bahnen oder nach diesen elliptischen Signalen, wovon ich gerade eben gesprochen habe. Und darüber hinaus, und das ist halt eben auch ein sehr, sehr schöner Vorteil von diesem GPS, kann ich über GPS Hilfe rufen. Das heißt, ich kann einen Notruf absenden. Und der Notruf kann halt mit einer Positionsmarkierung abgeschickt werden. Das heißt, ich habe halt eben nochmal einen zusätzlichen Knopf oben, der nur diese Funktion hat. Ich habe ein Problem, ich habe eine extreme Stresssituation, ich brauche jetzt Hilfe. Ich drücke diesen Knopf, halte ihn 3 Sekunden lang gedrückt oder 5. Und danach weiß ich, auf jeden Fall kommt jetzt jemand und holt mich da raus, egal was es ist. Und ich kann dann darüber hinaus dem Gegenüber noch die Situation erklären, indem ich danach noch auf die Suchentaste drücke. Weil wenn ich auf die Suchentaste drücke, will ich jemanden finden. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Lawinenabgang und keine Verletzung. Also ich habe mir nicht irgendwas gebrochen oder so. Das ist dementsprechend wichtig, weil dann weiß das die zuständige Einrichtung, brauchen wir zum Beispiel eine Hundestaffel, brauchen wir ein Reco-System, brauchen wir ein Suchteam oder brauchen wir einfach nur einen Helikopter, der die Leute da rausholt. Das ist ja schon wichtig und um halt eben diese Stresssituation für die Person halt zu reduzieren, macht man das halt einfach eben automatisch über diesen Suchknopf. Und so habe ich dann halt eben dieses Gerät, was halt so ein bisschen wie ein Walkie-Talkie ist, wo man das ja auch kennt mit diesen haptischen Knöpfen, die ich halt eben gut bedienen kann, auch mit dem Handschuh, was halt auch wichtig ist, weil oben ist halt einfach kalt. Ja. Und ich habe halt eben trotzdem diese Intelligenz in dem Interface, in dem Display, die mir halt separat nochmal spielbar eben nutzbar gemacht wird. Mhm. Und ansonsten vielleicht irgendwie noch, was ich ganz cool fand, auch was ein bisschen so auch formtechnisch spannend ist, ist das Gerät quasi unterteilt in dieses Inlay, was eben diese Technikkörper hat und eine externe, transluzente Hülle, die sowohl wasserdicht ist, als auch eben mir ein Gefühl von Sicherheit gibt. Weil das ist natürlich auch so ein Thema, wenn ich halt extrem gestresst bin, muss ich mich halt darauf verlassen können, dass dieses Gerät auch das macht, was es will. Mhm. Und man hat eben oben diese sehr, sehr, sehr große sichtbare Antenne, von der ich weiß, egal wo ich bin, egal welchen letzten Tal ich bin, das wird auf jeden Fall rausgehen, da kommt auf jeden Fall jemand. Und man kriegt auch das Feedback quasi zurück von der Einrichtung, Hilfe ist unterwegs. Und dann kann man sich quasi der wichtigsten Sache widmen, nämlich eben dem Finden der Menschen, mhm, die halt eben verschüttet sind.
Und runterfallen sollte es mir auch nicht.
Genau, runterfallen sollte es mir auch nicht, deswegen gibt es noch einen schicken Tragegurt dazu, dass ich das immer sehr nah am Körper trage. Tatsächlich ist es auch besser, das in Brustregion zu tragen als in Beinregion, weil die Hauptursache in der Lawine ist, wenn man nicht gerade irgendwie das Genick gebrochen hat, dass man eben erstickt. Das heißt, wenn ich jemanden ausgraben will, dann will ich ihn da ausgraben, wo er atmet, also im Kopfnähe. Das heißt, ich sollte das Gerät auch möglichst da tragen,
schnell finden,
weil das halt genauer ist, weil sonst muss ich halt, wie gesagt, eine halbe Tonne, das ist schon wirklich sehr viel Schnee, der da bewegt werden muss, muss ich halt einfach mehr graben. Das heißt, es gibt halt eine Brustgurtaufnahme, aber es gibt halt eben auch so eine Aufnahme fürs Handgelenk, wo man es halt eben als Schlaufe am Handgelenk tragen kann. Und ich kann es halt eben, und das ist halt irgendwie ganz cool, also die Arretierung am Brustgurt ist quasi ein Clip-Verschluss, wie man das von Fitlock-Systemen zum Beispiel kennt. Das heißt, ich kann das rausdrehen, es ist trotzdem noch verbunden mit mir, ich kann es mir anschauen, interagieren und kann es quasi wieder dran machen, ohne dass ich es aus der Hand verliere und es mir in den Schnee fällt, weil wenn irgendwie eine Meter Schnee, dann, ich weiß nicht, ob jemand schon mal seinen Stock gesucht hat von euch, es dauert.
Lieber nicht.
Lieber nicht, genau. Also deswegen, man sollte halt dauerhaft damit eben verbunden sein. Und was halt auch cool ist, dass das Gerät halt relativ lange Akkulaufzeit hat. Ich habe mich halt für ein E-Ink-Display entschieden, weil, vielleicht das auch nochmal zum Design gesagt, es verbraucht halt relativ wenig Energie. Und das Coole an einem E-Ink-Display, je heller es ist, desto besser ist es lesbar.
Und das ist Fall.
Genau da der Fall. Also man hat halt nicht das Problem wie mit dem Handy, dass man nicht mehr sieht, wer ruft denn da an, sondern man sieht halt genau das, was man halt eben braucht. Es braucht halt relativ wenig Energie, ist halt auch wichtig. Es sollte halt auch mehrere Stunden eben funktionieren und es ist so technologisch gelöst, dass es etwa 60 Stunden Dauer senden kann und etwa 5 Stunden Dauer suchen. Als Vergleich, ein herkömmliches LVS-Gerät ist ungefähr so bei 100, 120 Stunden senden und ich glaube bei 6 bis 8 Stunden suchen. Also man ist so ein bisschen so 20-40% niedriger quasi als die herkömmlichen FAS-Geräte, hat aber halt eben den Effort, also hat halt super viele mehr Funktionen, die es halt eben einfach liefert.
Ja, Wahnsinn, ne? Wie viel Komplexität und wie viele Rechercheerkenntnisse in so ein kleines Handheld-Device reingehen können. Und in deinem Fall ist es ja sogar so, dass du nicht nur das gestaltet hast.
Genau, ich habe den Pain aufgenommen, mir 3 Produkte zu machen und nicht nur eins, weil es ein systemisches Produkt ist. Also man hat eigentlich, wenn man das LVS-Gerät, also dieses Lawinensuchgerät mitnimmt, dann hat man immer 3 Produkte dabei, nämlich dieses LVS-Gerät, dann diese Sonde, von der ich gerade eben gesprochen habe, also was letztendlich nichts anderes als ein Stab ist, den man zusammenbauen kann, und eben die Lawinenschaufel. Und die braucht man halt eben, um die Leute auszugraben. Und ich habe halt eben alles 3 quasi systemisch entwickelt, wobei natürlich der Schwerpunkt eben, wie schon beschrieben, auf diesem LVS-Gerät war. Aber letztendlich war es natürlich auch so, dass ich mich halt dem Thema Schaufel auch nochmal gewidmet habe und da auf jeden Fall auch nochmal ein paar Verbesserungen eingebaut hat, weil es Situationen gibt, wo die Schaufel, so wie man sie kennt, eigentlich nicht so gut funktioniert, wie sie sollte. Gerade, also man normalerweise eine Gartenschaufel, die kennt man sticht da einen Spaten in den Boden und dann holt man das eben raus. Das funktioniert gut, wenn man eine gerade Fläche hat. An einem Hang ist es aber ganz anders. Also bei einem Hang, wenn ich eine halbe Tonne Schnee bewegen will, dann will ich nicht eine halbe Tonne hochheben und verschieben, sondern man versucht quasi einen Trichter aufzubauen und schippt quasi immer nach unten. Und je mehr Menschen man hat, desto mehr kann man quasi freiräumen in so einem Kegel. Das heißt, unter Umständen ist es sogar sinnvoller, die Schaufel in einem 90-Grad-Winkel zu stecken und dann quasi diese Hangneigung eben auszugleichen, als eine herkömmliche Schaufel zu machen. Das heißt, ich habe eben geschaut, wie kann man die Schaufel, die man halt hat, noch besser machen.
Heißt, ich kann diese Schaufel also wie eine normale Gartenschaufel benutzen und dann aber so umklappen, dass sie zu so einer Art, wie am Roulette-Tisch.
Genau, eigentlich tatsächlich wie bei einem Roulette-Tisch, weil man da ja auch Sachen ziehen will und nicht anheben will. Und es ist halt eben so gelöst, dass die Schaufel gesteckt wird. Das ist bei den meisten Schaufeln der Fall, weil sie halt im Rucksack verortet sind. Und man kann eben sowohl im 90-Grad-Winkel das Blatt durchstechen und dann hat man eben 90-Grad-Winkel-Schaufel oder man steckt es halt ganz normal in diesen Schaft unten rein, wie man das halt eben kennt. Und dann ist es halt eben so, dass im Griff noch eine Eispickel drin ist. Eispickel kennen wahrscheinlich die meisten, um sich halt irgendwie an einem Hang mal kurz festzuhalten, weil man irgendwie ausruhen will oder so. Und teilweise ist es halt eben so, man hat zwar Felle unter den Schienen, die verhindern, dass man quasi rutscht, aber bei bestimmten Neigungen halten die einfach nicht mehr. Gerade wenn man schräg steht. Also wenn man gerade hoch steht mit dem Kopf nach oben Richtung Bergspitze, dann ist es okay. Wenn man sich jetzt mal seitlich kurz ausruhen will, ist es manchmal sogar sinnvoll, eben gerade bei eisigen Flächen halt einen Eispickel zu haben. Das heißt, ich kann am Schaft das rausnehmen, umdrehen und wieder klicken und habe dann quasi wie eine Eispickel, mit der ich mich eben einhängen kann. Ansonsten ist es ein schön gestaltetes Produkt, was man sich auch online angucken kann.
Sollte man sich auf jeden Fall auf unserer Webseite mal ansehen, inklusive der Sonde, die auch clever zusammensteckbar ist, glaube ich. Ne?
Genau, also das ist, wie man das von Zeltstangen kennt, die sind alle an einem Seil befestigt und man schmeißt es einfach hin und zieht einmal und dann hat man das Ding aufgebaut. Das heißt, man muss da nicht irgendwie anfangen, Sachen großartig zusammenzustecken. Man hat ja die Zeit nicht, man muss ja stressig quasi das lösen. Und das ist quasi eine schnelle und auch günstige Variante, wie man damit umgeht. Also es gibt tatsächlich, das kann ich jetzt auch noch erzählen, es gibt auch eine smarte Sonde von Pieps. Das ist der Hersteller, der eigentlich alle Entwicklungen und alle Innovationen der letzten 30 Jahre in dem Bereich rausgebracht hat. Die arbeiten tatsächlich auch sehr viel mit Studierenden zusammen der Uni Wien. Also vielleicht wollen die ja das Produkt auch kaufen, wenn sie das hören. Keine Eigenwerbung. Die nutzen die Sonde als verlängerte Antenne. Das finde ich super smart. Also die nutzen quasi das Einstechen, um das Signal, was unten an der Spitze ankommt, nach oben zu verlängern, damit man schneller ein Signal findet. Sehr, sehr intelligent.
Rückblickend, was würdest du sagen? Was war deine größte Überraschung? Was ist dir am wichtigsten in Erinnerung geblieben? Was nimmst du mit raus?
Also die größte Überraschung, muss ich wirklich sagen, war eben diese das Gefühl, das ich selber schon hatte von, eigentlich weiß keiner so richtig, was er tut, wenn er diesen Hang reingeht, was aber auch wieder nur ein persönliches Bauchgefühl war, was sich aber halt flächendeckend bestätigt hat. Und das Unverständnis darüber eigentlich letztendlich, warum es keine adäquaten Lösungen gibt, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Wie kriege ich es eigentlich hin, nicht in die Lawine zu kommen? Und das war für mich auf jeden Fall auch die größten Learnings, die ich daraus gezogen habe. Also gerade auch dieses Werner Munter 3x3 kannte ich gar nicht. Also dass es da einen Fragenkatalog gibt an Dingen, die ich mir quasi abarbeiten kann, um herauszufinden, ist es sinnvoll, überhaupt das zu tun, was ich jetzt gerade mache. Und was einfach super spannend war, war halt eben diese Entwicklung zu nutzen. Das kann ich auch jedem weiterempfehlen, halt bestehende Infrastrukturen zu nutzen oder bestehende Strukturen zu nutzen und versuchen, wie kann man eigentlich das umbauen. Also das war so auch so ein bisschen knifflig, irgendwie herauszufinden, funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht. Genau, halt eben dieses LVS-Gerät eigentlich quasi zu pimpen und daraus halt was Besseres zu machen und nicht quasi noch ein Gerät zu entwickeln, was separat quasi auch noch mitgenommen werden muss.
Hättest du noch mehr Zeit gehabt, was hättest du noch gemacht?
Ich hätte auf jeden Fall mich noch länger mit dem Thema Sonde und auch dem Thema Lawinensuche beschäftigt, weil ich glaube, da kann man auch noch ganz, ganz, ganz viel machen, weil wenn man sich das anschaut, dann selbst mit dem Wissen, was man hat, braucht man extrem viel Übung, um das überhaupt in der Zeit zu erreichen, was man braucht. Also wir hatten in der Skilehrerausbildung, hatten wir eben diesen Fall, diesen Ernstfall, das wurde ein Rucksack vergraben mit einem Lawinensuchgerät. Wir hatten 15 Minuten Zeit und es hat keiner geschafft. Obwohl wir wussten, wie es geht, obwohl wir die Technik kennen, obwohl wir schon das lange machen und so weiter. Also selbst für Leute, die gut darin sind, ist es schwierig, das zu orten. Das heißt, da zu schauen, wie kann man denn diese Ortung noch genauer machen? Wie kann man denn auch eventuell das Thema GPS in das Thema Ortung mit einbringen? Also kriegt man das vielleicht hin, dass das Gerät checkt, hey, ich bin gerade in der Lawinenverschüttung, ich sende meinen letzten Punkt aus.
Wie eine Blackbox beim Flugzeug.
Genau, ich sende meinen letzten Verschüttungspunkt quasi aus und ich kann direkt erstmal dahin laufen und von da aus suchen. Weil bis jetzt ist es so, man hat quasi, wenn man das mitbekommt, dass jemand verschüttet wird, dass quasi jemand drauf zeigt, wo der Verschüttungspunkt ist Und dann laufen alle dahin und von da aus wird dann quasi die Suche begonnen. Aber wer sagt denn, dass die Person noch da liegt? Die kann ja auch 100 Meter weiter runtergespült worden sein. Mhm. Weil man ja in der Lawine ist, man wie in einer Welle drin quasi. Man wird immer gedreht und so. Das ist nicht so schön. Also da hätte man auf jeden Fall noch viel, viel, viel mehr forschen können, das Thema
Sonde.
Stimmt, auch
mit einem Beschleunigungssensor. Wie schnell war ich zum...
Genau.
Ich war ja nicht in Ruhelage. Ich war ja wahrscheinlich voll in Bewegung. Dann ist das Signal weg und das zu senden.
Genau. Also das finde ich mega spannend. Und was ich auch noch total spannend finde, es gibt ja mittlerweile auch diese Westen für MotorradfahrerInnen, die checken, ob man jetzt gerade fällt oder ob man sich nur in der Kurve befindet. Oder diese Bike, diese Kopf...
Dieser Instant-Fahrradhelm.
Instant-Fahrradhelm, genau. Die ja auch mit Gyroskop, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, vielleicht kann man da ja auch noch viel, viel mehr machen. Und das Thema, da habe ich noch gar nichts drüber erzählt, weil es aber auch nicht Teil meiner Bachelorarbeit war, das Thema Lawinenrucksack vielleicht auch nochmal zu verbessern. Also wann löst eigentlich der Lawinenrucksack aus? Mhm. Und warum löst er aus? Und wie löst er am besten aus? Und wie kriegt man es halt irgendwie hin, dass man gar nicht mehr vielleicht selber den Auslöseknopf drücken muss, wenn man irgendwie in den Skiern und den Stöcken drin hängt? Sondern dass man es halt eben automatisch macht. Also man kann da noch sehr, 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 sehr viel forschen und ich glaube, dass auch in den nächsten Jahren da noch viel zu kommen wird, auch von Unternehmen. Aber es war halt nicht so ein großes wirtschaftliches Interesse. Es ist aber zu einem geworden in den letzten Jahren und es ist halt de facto so, dass es einfach eine Sportart ist, wo Leute halt bei sterben und da wird es auf jeden Fall was zu geben und das fände ich auf jeden Fall super spannend, da noch weiter auch zu entwickeln, also dass es halt noch super viele Themen gibt.
Ja, ist ein tolles Beispiel dafür, finde ich, deine Arbeit, wie viel Komplexität in einer Sportart drin steckt, die viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben und natürlich auch, wie viel Komplexität in eine Bachelorarbeit reingehen kann. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dich erstens mit dem Thema beschäftigt hast und zweitens heute hier warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben spannende Einblicke gekriegt in ein überraschend komplexes Thema und dürfen uns sicherlich auch auf viele weitere spannende Themen hier freuen bei Zukunft gestalten. Tschüss.
Zukunft gestalten ist eine Produktion des Studiengangs Industrial Design der Bergischen Universität Wuppertal. Alle weiteren Informationen findet ihr unter www.uwid.de, also UWID wie Uni Wuppertal Industrial Design und natürlich auch hier in den Shownotes.